es hätte wirklich nicht können blöder Koffer sein, dass sie noch eine negative Äußerung im Internet macht, die man nicht mehr zurückholen kann.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Der schnelle Weg zum Geld ist ein Irrweg. Statt Geld regnet es Schulden. Eine Frau namens Annika Bayrami will sich selbstständig machen mit einem Schlankheitsstudio und landet in der Schuldenfalle. Conny Schmid, du hast den Artikel geschrieben. Wie sieht das Geschäftsmodell mit dem Schlankheitsstudio denn aus?
Ja, also es handelt sich da eigentlich um ein Gerät, das verspricht, dass wenn man das anwendet, dass man mit Ultraschallwellen im Körper innen kann die Fettzellen verkleinern kann und dass man so eigentlich schon nach einer Behandlung mehrere Zentimeter Körperumfang kann verlieren kann. Das ist für Leute, die abnehmen wollen. Und zwar macht man das im Liegen und darum heisst das auch Abnehmen im Liegen, das Ganze. Zu dem Geschäftsmodell gehört auch noch ein Lizenzvertrag, wo man eine Lizenz bekommt, dass man zum Beispiel die einzige Person ist im Umkreis von 25'000 Einwohnern, die dann so ein Gerät oder so ein Angebot hat. Also wie so gewährleistet, dass man die Einzige ist in einem gewissen Umkreis, dass man weniger Konkurrenz hat. Es beinhaltet auch noch, also man kann Werbung, Werbematerial machen, dass man auf der Webseite das Angebot kann platzieren kann. Austauschgruppen und Meetings online und in Real, wo man so Tipps bekommt, wie man das Geschäft zum Fliegen bringt.
Wir müssen vorausschicken, dass es da nicht darum geht, ob jetzt das funktioniert mit dem Abnehmen, sondern es geht ums Geschäftsmodell. Aber wie ist jetzt Annika Bayrami überhaupt drauf gestossen auf das Geschäftsmodell?
Also sie hat einfach die Werbung immer wieder auf Instagram in ihrem Verlauf gehabt. Und wie das so ist, irgendwann schnappt quasi die Falle zu. Und sie hat dann gefunden, ja, warum eigentlich nicht? Man kann sich ja mal schlau machen. Sie hätte sich schon lange mal wollen selbstständig machen. Sie ist eigentlich Pharmaassistentin und sehr aber interessiert an der Beauty-Branche und kennt sich dort auch ein bisschen aus und hat eben die Idee gehabt, sich selbstständig zu machen und hat einfach mal Informationen angefordert.
Mhm. Und jetzt hast du vorhin von Lizenzen geredet, die man bezahlen muss, aber die Maschine wird auch etwas kosten. Wie viel kostet denn das ganze Päckchen?
Also sie hat dann zuerst mal ein Telefon gehabt mit dem Geschäftsführer von der Abnehmen im Liegen und der hat ihr gesagt, ja, 5 bis 10'000 Franken müssen wir investieren, dann können wir viel Geld verdienen mit dem. Hat sich dann aber herausgestellt, wo sie Unterlagen angefordert hat, dass es sehr viel mehr kostet. Eben, wie du sagst, man muss das Gerät kaufen. Das Gerät kostet irgendwie 46'800 Franken.
Das macht jetzt schon fast 60'000.
Ja, und dann die Lizenz kostet eben 800 Franken im Monat plus noch 14'000 einfach so. Und dann hat sie noch eine Schulung machen für 7'500 Franken. Also es ist dann relativ viel teurer gewesen als die 5 bis 10'000.
Mhm. Alles zusammenzählt, ich habe es mal zusammengerechnet, ist es 106'700 Franken. Genau. Das ist viel Geld. Ist jetzt Annika Bayrami nicht ein bisschen stutzig geworden, dass das plötzlich so viel mehr kostet?
Ja und nein. Also sie ist natürlich stutzig geworden, oder, beziehungsweise hat sich einfach Sorgen gemacht, ob sie sich das überhaupt leisten können. Und sie hat dann nochmal Kontakt aufgenommen mit dem Geschäftsführer und gefunden, ja, das ist ihr zu teuer. Und man hat sie dann sehr geschickt, wie sie erzählt hat, einfach überschnorren, dass das gleich eine gute Idee ist. Wir können im Monat 5 bis 8'000 Franken verdienen und wir haben im Nu das Geld wieder draussen. Und wir haben ihr auch so ein bisschen Rabatt gegeben. Also sie hat das Gerät günstiger bekommen und sie hätte auch ein bisschen weniger Lizenzgebühr müssen zahlen und die Schulung wäre aufs Haus gegangen, sozusagen.
Mhm, aber jetzt wird sie immer noch nicht vorsichtig, weil man denkt sich jetzt, wenn man einen kühlen Kopf hat, denkt man doch in dem Moment, einmal kostet so viel und dann gibt es einen Rabatt und es kostet immer noch recht viel und immer noch viel mehr, als am Anfang versprochen worden ist. Sie ist immer noch nicht vorsichtig geworden.
Ja, du sagst, dass man einen kühlen Kopf hat, aber den hat sie wahrscheinlich eben nicht gehabt, weil sie ist einfach begeistert gewesen von dieser Idee und dieser Vorstellung, sie könnte sich selbstständig machen und sie hat das Gerät auch übrigens ausprobiert und es hat also funktioniert. Also nach dieser Behandlung 2 cm weniger Umfang gehabt und hat dann gefunden, ja, also es funktioniert und es hat natürlich auch viel Erfolgsbeispiele, die von dieser Firma halt dann so propagiert wird. Leute, die angeblich erfolgreich das Geschäftsmodell betreiben und schon mehrere Studios eröffnet haben und eben er selber, der Geschäftsführer, lässt sich so als Selfmade-Millionär feiern und postet Sachen irgendwie aus Dubai und so. Also es ist alles sehr, man wird so ein bisschen um den Finger gewickelt.
Mhm. Die Maschine kommt und was passiert dann?
Ja, also die Maschine ist dann gekommen, das heisst, sie hat zuerst den Vertrag, den Lizenzvertrag unterschrieben, dann hat sie einen Kaufvertrag unterschrieben und dann hat sie die 14'000 Franken überwiesen und dann ist die Maschine gekommen. Und dann war eigentlich das erste Mal alles in Ordnung gewesen. Mhm. Sie hat einfach nicht können anfangen zu arbeiten, weil gerade an dem Tag, wo die Maschine geliefert wurde, ist der erste Tag vom Lockdown, vom Covid, von der Covid-Pandemie. Wir erinnern uns, hat es mal gegeben. Und sie hat wie gar nicht können anfangen zu arbeiten. Und sie hat vor allem, also ihr ist gesagt worden, sie müsste die Maschine kaufen per Leasing und sie kam dann noch einen Leasingvertrag über. Und der ist aber erst so etwa einen Monat nachher gekommen. Und in diesem Leasingvertrag innen hat sie dann gesehen, dass das eigentlich sehr viel teurer ist als das, was man ihr gesagt hat. Also wir haben ihr gesagt, sie können die Maschine für 39'000 Franken haben. Und das Leasing ist aber dann eigentlich auf 51'000 rausgelaufen.
Mhm. Also Leasing hat ja das so quasi in der eigenen Natur, dass es dann teuer kommt, als wenn man einmal eine Summe zahlt. Aber mit wem hat sie denn jetzt einen Vertrag gehabt eigentlich?
Gute Frage. Also sie hat einen Vertrag für die Lizenzgebühren. Das war in Slimando GmbH. Das ist eigentlich die gleiche Firma wie Abnehmen im Liegen GmbH. Die haben einfach wie zwei verschiedene Namen, das ist aber die gleiche Firma. Das ist eine Firma aus Österreich, die das ganze Geschäftsmodell so eben auf Instagram und so propagiert. Dann hat sie den Kaufvertrag für das Gerät gehabt, das sie unterschrieben hat. Mit der Formatic Medical GmbH. Das ist eine Schweizer Firma. Das ist die Lieferantin von diesem Gerät. Das ist, weil die andere Firma zu Österreich ist, natürlich einfacher gewesen, statt das über Grenzen zu liefern, dass man eine Schweizer Firma als Lieferantin nimmt. Und die zwei Verträge hat sie eigentlich gehabt. Und den Leasingvertrag hat sie dann aber nicht unterschrieben, weil sie hat gesagt, sie könne sich das nicht leisten und es sei ihr etwas anderes versprochen worden. Und sie hat dann können mit dem Geschäftsführer von der Slimando GmbH aushandeln, dass er das Gerät kauft und sie ihm das zurückzahlt, im Sinne von einer Ratenzahlung, von einem Darlehen.
Katrin Reich, mal vom juristischen Beratungsdienst, vom Beobachter. Wenn ich das so höre, die Situation rund um die Maschinennummer und Leasingverträge und so weiter, scheint ein rechter Durcheinander zu sein.
Das ist wirklich in der Tat ein Durcheinander. Ich musste auch zeichnen auf einem Blatt Papier, das liegt jetzt vor mir. Die Vertragsverhältnisse, die dem Fall zugrunde liegen, die sind wirklich vielfältig. Also wir haben gehört, Leasing einerseits, wo dann aber nicht unterschrieben worden ist. Dann nachher ist es zum Kauf gekommen, also mit dem Darlehen, das vorgeschossen worden ist. Dann haben wir Darlehensverträge drin, Kaufvertrag ein bisschen und Lizenzvertrag auch noch. Mhm. Da haben wir nochmal eine Spezialität und Schulungen, die sie hätte müssen zahlen. Also haben wir so vielleicht einen Kursvertrag auch noch drin. Also wir haben wirklich ein Potpourri von verschiedenen Vertragsarten. Schlussendlich habe ich, als ich das durchgelesen habe, sind wir ja eigentlich beim Kaufvertrag geblieben mit einem Darlehen, das vorgeschossen worden ist. Und die Lizenzgebühr, die sie gezahlt hat, für das sie das Geschäftsmodell nutzen. Also man zahlt etwas, dafür dürfen wir gewisse Marketing, Vermarktungssachen brauchen. Die haben das alles schon aufgeleistet, kann man alles brauchen. Es ist ein Produkt, das man dann vermarktet und das tut einfach so ein bisschen das Wissen und das Know-how transferieren und erleichtern. Also das ist sicher das eine. Und das ist ja auch nicht so das grosse Problem gewesen, das hat sie ja dann gezahlt. Das ist ja vor allem ums Gerät nachher gegangen, wo irgendetwas nicht gut war, da kommen wir später dazu. Mhm. Ich glaube, das ist dann nachher auch rechtlich interessant.
Ja, zu den Verträgen muss man vielleicht noch sagen, sie hat ja einen Kaufvertrag abgeschlossen mit der Schweizer Lieferantenfirma, aber gezahlt hat sie das Gerät ja dann der Firma von dem österreichischen Unternehmer, der das für sie quasi gekauft hat anstelle von dem Leasing. Und der Kaufvertrag kommt noch dazu, hat sie gar nie zurückbekommen, gegengezeichnet von der Gegenpartei. Also sie hat wie eigentlich keinen gültigen Kaufvertrag gehabt. Aber sie hat eine Vereinbarung gehabt, nicht einmal einen Darlehensvertrag, sondern einfach eine Vereinbarung, mündlich, dass der österreichische Geschäftsführer von dieser Firma ihr das gekauft und quasi vorgeschossen hat. So. Mhm. Das ist eigentlich der Clou. Sie hat keinen gültigen Kaufvertrag eigentlich gehabt.
Genau, das müsste man ja dann anschauen, ob es wirklich gültig ist oder nicht, weil Kaufverträge können ja auch mündlich abgeschlossen werden. Das ist kein Problem. Man kann auch per WhatsApp einen Kaufvertrag abschliessen. Dort geht es einfach über den übereinstimmenden Willen. Haben beide Parteien das gleiche Willen und ist man sich über den Kaufgegenstand und den Preis einig geworden. So, das sind die Hauptmerkmale. Aber das haben wir ja jetzt gar nicht alles vor uns liegen. Darum...
Mhm. Die Zeichnung sorgt auch nicht richtig für Klarheit, was jetzt eigentlich gelaufen ist. Genau,
das ist es so.
Was ist denn nachher passiert? Also irgendwann mal ist Covid auch vorbei gewesen, sie hat die Maschine, ist das Geschäft dann gelaufen?
Genau, sie hat dann im Mai, glaube ich, endlich können anfangen mit dem Gerät. Also man muss dann sagen, sie hat den Job aufgegeben, sie hat ein Studio gemietet, sie hat eine Firma gegründet und sie hat dann das Gerät in Betrieb genommen. Und das ist aber nicht so recht... nicht so lukrativ gewesen, wie sie sich das vorgestellt hat, beziehungsweise wie sie ihr versprochen worden ist. Sie hat gesagt, wahrscheinlich liegt es auch noch daran, dass die Leute einfach schlicht kein Geld haben, um jetzt hier noch Schlankheitskuren zu machen. Weil es sind ja viele auf Kurzarbeit noch gewesen und das ist so ein bisschen ihre Erklärung gewesen. Sie ist jetzt auch nicht gerade am Nabel der Welt gewesen, wo sie das Studio hatte. Genau, also wirklich gelaufen ist das Geschäft nicht. Mhm. Und das Gerät irgendwann eben leider auch nicht mehr.
Okay, was ist denn mit dem Gerät passiert?
Das Gerät hat, wenn man so will, den Geist aufgegeben, und zwar schon nach wenigen Monaten. Also sie hat im Mai gestartet und im Dezember ist nichts mehr gelaufen.
Und dann will sie das zurückgeben, das Gerät, nehme ich jetzt mal an.
Also zuerst hat sie natürlich der Formatic Medical, der Lieferantenfirma, angerufen und das Problem geschildert. Sie ist ja davon ausgegangen, eben sie hat das Gerät gekauft, das ist neu. Sie hat Anspruch auf Garantie oder auf eine Reparatur. Und dann hat sie mit einem Techniker von dort Kontakt gehabt und der hat ihr angeblich am Telefon gesagt, er hätte jetzt da im System nachgeschaut, sie hätte ihm die Seriennummer müssen sagen, das sei ein altes Gerät, das sei kein neues und die Garantie sei abgelaufen.
Mhm. In anderen Worten, man hat ihr vielleicht ein Secondhand-Gerät verkauft.
So ist es bei ihr angekommen, ja. Genau.
Mhm. Jetzt haben wir schon die dritte Firma, muss man auch noch sagen. Also ich nur mal zum Aufzählen, Formatic Medical GmbH, eine Schweizer Firma, Slimando GmbH Österreich und der CVS Fitness GmbH, das ist schon recht viel. Jetzt will sie das Gerät zurückgeben und das geht nicht?
Ja, nachdem sie dann eben quasi angestanden ist mit dieser Reparatur, man hat ihr gesagt, wir dürfen das nicht reparieren. Wir wollten das aber nicht bestätigen, dass das ein gebrauchtes Gerät ist, sondern wir haben einfach gesagt, wir haben Auseinandersetzungen, Differenzen mit dieser anderen österreichischen Firma und wir wollen keine Reparaturen mehr für Kunden von dieser Firma vornehmen. Und sie hat einfach gemerkt, da kommt sie nicht weiter und hat dann gefunden, ja, in dem Fall geht sie auf die österreichische Firma, die das Gerät für sie eigentlich gekauft hat, das ist die CVS Fitness, und gibt das Gerät zurück und verlangt ihr das Geld zurück, weil sie will, also sie hat es mit Schnauzen ein bisschen voll gehabt und gefunden, gut, also offenbar ohne das Gerät hätte sie ja nichts können machen. Und die Lizenzgebühren haben ihr ja nichts gebracht. Also. Mhm. Und sie hat dann mit eingeschriebenen Briefen versucht, eben dass sie das Gerät können abholen und ihr das Geld zurückzahlen.
Mhm. Ist dann jemals eine Antwort gekommen darauf?
Ja, es ist eine Antwort gekommen, aber also nicht so, wie sie es sich erhofft hätte, sondern so mehr oder weniger eine Drohung, wenn sie will, gerichtlich vorgehen, müsse sie einen langen Atem haben und schwere schlaflose Nächte haben und so in dem Sinn.
Jetzt kommen wir also wieder zu diesen Verträgen oder Nicht-Verträgen oder was da abgeschlossen worden ist. Es scheint einfach ein bisschen aussichtslos sein für die arme Frau.
Das Gerät hat nicht mehr funktioniert und wenn etwas nicht funktioniert, wenn man es gekauft hat, dann gehen wir über die Sachgewährleistung und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn man das nicht im Vertrag wegbedungen hat. Das gehen wir jetzt mal vorliegend nicht davon aus, sondern sie hat die Mängelrecht und kann, wenn eben etwas nicht funktioniert, mangelhaft ist, muss repariert werden, dann kann man das eigentlich dem Verkäufer melden, wie sie das gemacht haben, mit eingeschriebenem Brief. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man es repariert. Und man kann es zum Beispiel auch zurückgeben. Das ist die Wandelung. Zum Beispiel, wenn man etwas zugesichert bekommen hat und das dann nicht zutrifft. Wie vorliegend, wenn im Kaufvertrag gestanden wäre, das ist ein nigelnagelneues Gerät und sie findet nachher raus, es ist nicht neu, dann ist es eine Vertragsverletzung und man kann die Wandelung verlangen. Vorliegend war ziemlich sicher das Problem, dass sie das ja nicht beweisen konnte, dass es nicht nigelnagelneu war. Und wie so oft halt im Verfahren muss man Sachen beweisen können, wenn man etwas will. Und die Firma war zudem noch im Ausland, was ja erschwert, zum Recht durchsetzen, also vor allem Schweizer Recht im Ausland durchsetzen. das sind irgendwie so Punkte, wo ich sehr, als sehr schwierig erachte.
Mhm. Hat sie dann die rechtlichen Schritte auch unternommen können?
Ja, man muss vielleicht zu dem, was du gesagt hast, noch sagen, die österreichische Firma hat natürlich die Verantwortung auf die Schweizer Lieferantin geschoben, weil mit der hat sie ja auch einen Vertrag abgeschlossen und die wäre zuständig für die Gewährleistung. Also die Firmen haben sich gegenseitig einfach die Verantwortung zugeschoben und sie ist da in dem Streit innen gsi und mit dem kaputten Gerät und niemand hat ihr helfen wollen.
Und in der Mitte steht jetzt die Annika Bayrami, genau.
Genau.
Und hat sie die rechtlichen Schnitte unternommen?
Die hat sie unternommen in dem Sinn, dass sie zum einen das erste Mal Strafanzeige gemacht hat gegen die Lieferantenfirma, also die Schweizer Firma, weil sie gefunden hat, sie ist betrogen worden. Und sie hat zum anderen auch eine Zivilklage später dann noch eingereicht gegen die österreichische Firma, wo ihr das Gerät quasi vorfinanziert hat, weil sie es nicht zurückgenommen haben.
Und was ist jetzt passiert? Fangen wir mal bei der Strafanzeige an.
Also die Strafanzeige ist nicht an die Hand genommen worden, weil man gesagt hat, sie ist im Grunde noch ein bisschen selber schuld. Sie hätte halt müssen prüfen, ob das Gerät wirklich neu ist. Sie hätte ja genug Zeit gehabt für das, weil sie hätte ja eigentlich das Gerät bekommen und erst 2-3 Monate später gezahlt.
Katrin, selber schuld.
Ja, selber schuld. Also das ist jetzt ein bisschen, sagen wir, juristisch nicht ganz durchsichtig. Also ich gehe jetzt davon aus, als ich den Fall gelesen habe auch und das gesehen habe mit der Strafanzeige. Ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass die Polizei ist verpflichtet, eine Anzeige entgegenzunehmen. Sie können sich nicht weigern, das zu machen. Und wenn sie es machen, dann rate ich immer, das schriftlich bei der Staatsanwaltschaft gerade direkt zu machen, dass es dann gerade an die richtige Stelle geht. Und wenn offensichtlich kein Straftatbestand besteht, dann kann man ihn nicht an Handnahme verfügen. Und vorliegend ist es ziemlich sicher am Arglist gescheitert oder am Lügengebäude. Weil beim Betrug muss es arglistig, muss man jemanden betrügen und es muss ein spezielles Lügengebäude aufgebaut werden, damit man eben nachher auf den Betrug reinfällt. Und die Schwelle ist relativ hoch. Und das ist das, was Conny vorher gesagt hat. Ja, sie hätte also können das Gerät prüfen. Das ist natürlich so. Wenn man etwas kauft, dann muss man das immer prüfen. Dann hat man die Pflicht. Und so haben sie es abgeschmettert und die nicht an Handnahme verfügt. Man könnte natürlich dort Einsprache machen und das weiterziehen. Aber ist vorliegend meiner Meinung nach auch nicht gegeben, weil einfach die Schwelle vom Betrug so hoch ist.
Aber jetzt die Versprechen vom Geld. Nicht, was man dann überkommt, sondern besser gesagt, wie viel das Ganze kostet. Eben dort ist ja schon mal, mir als Laie, für mich sieht das nachher ein Fallen aus, wo man auch die Leute auch ein bisschen verwirrt damit, weil einmal kostet so viel, beim nächsten Mal so viel und beim dritten Mal ist es dann wieder ganz anders.
Das ist natürlich so, das ist verwirrend und man muss sich dann auch immer fragen, ist das einfach jetzt ein Werben gewesen, oder ist es wirklich konkret im Vertrag festgehalten, wie viel man verdient? Und dann sind wir eigentlich eher so ein bisschen im unlauteren Wettbewerb rein und nicht im strafrechtlichen engen Sinn vom Strafgesetzbuch. Sondern ist das, hat man das einfach mal, ich glaube, es ist ja von Instagram gekommen. Und dort muss ich einfach immer wieder sagen, Achtung, Achtung, Achtung von irgendwelchen speziellen Geschäftsmodellen oder was auch immer, weil das, man lockt ja die Leute so, um zu sagen, oh, ich will mal draufklicken und nachher, was im Vertrag drin steht, das ist natürlich wichtig. Aber das ist dann wieder Privatrecht und nicht Strafrecht.
Das ist jetzt mal der eine Teil, die Strafanzeige. Und jetzt gibt es aber auch die Zivilklage, die sie gemacht hat. Was ist denn dort damit?
Genau, bei dieser Zivilklage hat sie zwar eine Klagebewilligung bekommen, aber sie hätte dann nicht können durchziehen sozusagen, weil sie hätte müssen einen Vorschuss von fast 11'000 Franken zahlen. Und das hätte sie einfach nicht mehr gehabt, das Geld.
Hat sie sich nicht können leisten. Ja. Hat sie dann noch andere Möglichkeiten, Katrin?
Also der zivilrechtliche Weg wäre meiner Meinung nach der erfolgsversprechendste gewesen, eben über die Vertragsverhältnisse zu gehen und zu sagen, dass etwas, was man einem zugesichert hat, nicht da ist und darum den Vertrag möchte dass man den Vertrag möchte auflösen. Und dann wäre es aber rein darum gegangen, dass man einfach das Gerät zurückgeben kann und das Geld zurückbekommt. Was aber ja vorliegend passiert ist, es ist noch mit Umsatzeinbussen, hat man versucht, irgendwie noch etwas zu holen. Und das ist natürlich sehr schwierig zu beziffern.
Und dann passiert noch, dass sie selber noch verurteilt wird in dieser Sache.
Ja, sie ist halt dann fängt sie ein bisschen verzweifelt gewesen, weil sie einfach gemerkt hat, sie kommt nicht vorwärts. Sie hat sich irgendwie ihrem Vertrauen missbraucht gefühlt von allen möglichen Seiten, was ja eigentlich, was man kann nachvollziehen, weil sie ist im Seich gelassen worden von allen Firmen, mit denen sie zu tun gehabt hat. Und sie hat dann wie Leute gesucht, die vielleicht das Gleiche erlebt haben, weil es gibt ja ganz viele, die offenbar das Abnehmen im liegenden Geschäftsmodell anwenden oder haben. Und sie hat gedacht, wahrscheinlich gibt es in dem Fall auch noch weitere Personen, die ähnliche Erfahrungen machen wie ich. Und sie hat dann auf der Bewertungsplattform Trustpilot einen Post abgesetzt und hat vielleicht nicht so viel überlegt und quasi den Geschäftsführer von dieser Abnehmen im Liegen als Betrüger bezeichnet.
Und dann ist sie gebüßt worden dafür?
Er hat sie dann angezeigt und sie ist dann verurteilt worden wegen übler Nachrede.
Das ist ein Ehrverletzungsdelikt, wenn man gegenüber jemand anderem eine negative Aussage macht, die den Ruf von dieser Person schädigt. Und es hätte wirklich nicht blöder kommen für sie, dass sie noch eine negative Äußerung im Internet macht, die man nicht mehr zurückholen kann. Weil ja, ich sage immer, oder wir allgemein am Beobachter-Beratungstelefon haben viele Anrufe zu so Themen, kann ich eine Google-Bewertung machen, was darf ich reinschreiben, was nicht. Und man muss einfach aufpassen bei diesen negativen Bewertungen, weil die können eher verletzend oder auch persönlichkeitsverletzend sein. Und vor allem, wenn sie nicht wahr oder unsachlich sind und unnötig beleidigend. Also vorliegend hat sie nicht können beweisen, dass er ein Betrüger ist. Also er ist nicht ein Betrug schuldig gesprochen worden. Sprich, sie kann nicht beweisen, dass das stimmt, was sie geschrieben hat im Internet. Und darum ist sie verurteilt worden.
Ja, wie geht es denn der Frau Bayrami heute?
Ja, nicht gut. Ich meine, sie hockt auf einem Schuldenberg, vor allem für Anwälte, die sie gebraucht hat. Ihr Gerät kann sie nicht benutzen. Ihr Geschäft hat sie müssen also aufgeben. Es hat ja nicht funktioniert. Das Gerät ist ja kaputt. Der Vertriebsleiter von dieser Formatik GmbH hat ihr gesagt, sie soll doch das Gerät vorbeibringen. Nachdem ich angerufen habe und Fragen gestellt habe, sie soll das Gerät vorbeibringen, er würde mal schauen, ob er es noch flicken oder zu einem günstigeren Preis weiterverkaufen. Und sie hat dann das gemacht. Und das Gerät ist aber jetzt immer noch dort bei ihm. Sie gehört nicht mehr von ihm. Also er hat jetzt weder ein Gerät, noch das Geld, noch ein Geschäft. Und es geht ihr entsprechend nicht so gut.
Kathrin, noch als Letztes. Bei so einem solchen Fall, so Betrugsfall, ganz häufig im Internet auch, hat man einfach das Gefühl, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Auf jeden Fall, Vorsicht ist geboten. Es gibt so trügerische Sachen mittlerweile im Internet und man ist sich nie ganz sicher, ja, ist das jetzt irgendwie ein Betrug oder nicht, will man mich irgendwo reinlocken oder nicht, weil man denkt ja schon manchmal, es ist jetzt schon verlockend. Also so ist es nicht, es wird ja auch gut gemacht.
Sie ist ja offenbar auch dann doch nicht die Einzige, wo das passiert ist. Sie hat immerhin dank dem Post, wo sie nachher dafür verurteilt worden ist, doch ein paar Leute gefunden, die sich in einer Selbsthilfegruppe auf WhatsApp zusammengeschlossen haben. Das sind vor allem Leute aus Deutschland und Österreich, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben mit dieser Firma. Und, also es ist nicht einfach nur aus der Luft gegriffen. Erstens, dass sie einfach zu blöd ist, um auf so etwas einzugehen. Offenbar sind ganz viele andere Leute auch zu blöd gewesen. Und zweitens, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, kann man auch ein bisschen in Zweifel ziehen, wenn man das so hört.
Der Fall. Ein Podcast von Beobachter Produktion Erik Facon und Carlo Lardi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 27. September 2024. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich an podcast@beobachter.ch.